Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie auch meinerseits sehr, sehr herzlich zu diesem 10. und letzten Teil unserer Sendereihe. Vor allem geht mein Gruß an die lieben unbekannten Freunde in Ostdeutschland. Und ich freue mich, dass wir heute wieder miteinander in Verbindung treten können, um gemeinsam über den christlichen Glauben nachzudenken. Dieser Kurs Null ist ein spezielles Angebot für alle jene Menschen, die gerne etwas über den christlichen Glauben erfahren möchten. Wir wollen in diesem Kurs versuchen, allen suchenden Menschen einige Grundinformationen über den christlichen Glauben zu vermitteln. Bei diesem Kurs werden keinerlei Vorkenntnisse über den christlichen Glauben vorausgesetzt. Deshalb werden alle Begriffe und Fachwörter, die für das Verständnis der christlichen Lehre erforderlich sind, eigens erklärt und erläutert. Wir haben uns bei den vergangenen Sendungen über den Sinn des Lebens, über die Existenz und das Wesen Gottes, über das Alte und das Neue Testament, über die Botschaft und das Wirken Jesu, über den Tod und die Auferstehung Jesu, über die christliche Ethik und die christliche Spiritualität Gedanken gemacht. In der heutigen Sendung wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob es ein ewiges Leben gibt und welches Schicksal den Menschen in der anderen Welt erwartet. Die erste Frage, die wir uns stellen wollen, betrifft das Leben nach dem Tod. Viele moderne Menschen glauben nicht mehr an ein Leben nach dem Tod. Andere haben starke Zweifel, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Gibt es Hinweise dafür, dass es tatsächlich ein Weiterleben nach dem Tod gibt? Wir wollen unsere Suche nach solchen Hinweisen mit einer näheren Betrachtung des Menschen beginnen. Wenn es ein Weiterleben nach dem Tod geben soll, dann muss ja bereits im lebenden Menschen etwas vorhanden sein, das nach dem Tod des Leibes fortdauert. Es muss sich dabei um etwas Nicht-Materielles handeln, da ja alles Leibliche dem Tod verfällt und damit nicht weiterleben kann. Wir müssen uns also fragen, ob es im Menschen etwas Nicht-Materielles gibt, das nicht mit dem Tod des Leibes stirbt. Dazu ist es notwendig, dass wir nach Äußerungen des Menschen suchen, die auf etwas Immaterielles in ihm hinweisen. Wir müssen also ergründen, ob sich beim Menschen verschiedene Fähigkeiten und Ausdrucksformen beobachten lassen, die auf die Existenz und auf das Wirken eines geistigen Prinzips, einer Geistseele schließen lassen. Als erstes können wir beobachten, dass der Mensch die Fähigkeit hat, Raum und Zeit zu übersteigen. Er kann zum Beispiel in Gedanken den Raum übersteigen, in dem er sich gerade befindet, und sich gedanklich an einen weit entfernten Ort begeben. Er kann aber auch die Zeit übersteigen und sich in Gedanken aus der Gegenwart in die Vergangenheit und in die Zukunft versetzen. Der Mensch hat aber auch die Möglichkeit, Raum und Zeit auf verschiedene Weise zu erleben. Er erlebt, dass ein geliebter Mensch, der räumlich weit von ihm entfernt ist, ihm trotzdem ganz nahe ist. Er erlebt aber auch umgekehrt, dass ein unsympathischer Mensch, der ihm räumlich ganz nahe ist, ihm unheimlich ferne steht. Er macht auch die Erfahrung, dass die Zeit von 2 Wochen im Urlaub unheimlich schnell vergeht, dass aber die gleiche Zeit von 2 Wochen im Krankenhaus endlos lange dauert. Alle diese Möglichkeiten und Erfahrungen zeigen, dass der Mensch die Grunddimensionen der Materie, nämlich Raum und Zeit, übersteigen kann. Er hat aber offensichtlich auch die Fähigkeit, Raum und Zeit nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich zu erleben. Das alles ist aber nur möglich, wenn der Mensch in sich ein nicht-materielles Prinzip hat, welches von Raum und Zeit und damit von der Materie unabhängig ist. Als zweites können wir feststellen, dass der Mensch die Fähigkeit hat, abstrakt zu denken. Der Mensch kann also nicht nur konkrete und anschauliche Dinge erkennen, sondern auch rein geistige und unanschauliche Dinge erfassen. Der Mensch kann also nicht nur einen Tisch und einen Stuhl erkennen, sondern auch über eine mathematische Formel und über die Gerechtigkeit nachdenken. Der Mensch kann sogar über sein eigenes Ich nachdenken. Dabei ist das Ich dann gleichzeitig das denkende Ich und das gedachte Ich. Alle diese Vorgänge sind nicht materieller, sondern geistig abstrakter Natur. Sie lassen sich nicht materiell, sondern nur immateriell erklären und setzen deshalb wiederum ein geistiges Prinzip im Menschen voraus. So ist auch das abstrakte Denken eine Möglichkeit, die Existenz einer menschlichen Geistseele zu entdecken. Eine weitere interessante Feststellung machen wir auch, wenn wir den Gesichtsausdruck des Menschen beobachten. Wir können im Gesicht des Menschen immer wieder Ausdrucksformen beobachten, die alles Materielle übersteigen. Wir erkennen im Gesicht des Menschen Hoheit und Würde, geistige Sammlung und seelische Versenkung. Wir erkennen in den Zügen des menschlichen Gesichts aber auch Verlogenheit und Tücke, Spott und Hohn, Verlorenheit und Verzweiflung. In allen diesen Ausdrucksformen des menschlichen Gesichts zeigt sich etwas Nicht-Materielles. Im Gesicht spiegelt sich also etwas, das nicht körperlicher Herkunft ist. Das Antlitz des Menschen ist Ausdruck seines Geistes und seiner Seele. Wir können dann auch feststellen, dass es beim Menschen verschiedene Krankheiten und Beschwerden gibt, die nicht organisch bedingt sind. Es gibt zum Beispiel Herz- und Magenbeschwerden, die durch geistigen Stress ausgelöst werden. Es gibt auch Kopfschmerzen, die durch ständigen Kummer verursacht werden. Es kommt auch zu übermäßigen Schweißausbrüchen und zu Durchfall, weil Menschen in bestimmten Situationen Angst haben. In diesen Fällen stellt sich bei medizinischen Untersuchungen heraus, dass die betreffenden Organe gesund und in Ordnung sind. Aber offensichtlich gibt es hier Einflüsse von einer anderen Art, die sich in diesen Organen niederschlagen und als Krankheiten bzw. Störungen zum Ausdruck kommen. Die Mediziner nennen solche Krankheiten psychosomatische Krankheiten, das heißt leibseelische Krankheiten und sagen damit, dass bei verschiedenen körperlichen Beschwerden seelische Ursachen im Spiel sind. Auch diese psychosomatischen Krankheiten sind ein Hinweis dafür, dass es im Menschen ein nicht-materielles Prinzip gibt. Es lässt sich dann auch beobachten, dass es im Menschen immer wieder zu Konflikten zwischen Geist und Körper kommt. So erfährt der Mensch, dass sich die verschiedenen Triebe mit ihren Ansprüchen und Begierden melden und dass dann der Geist regulierend eingreifen muss. Die Triebe sind meistens vom Lustprinzip bestimmt, der Geist aber richtet sich nach dem Sinn- und Verantwortungsprinzip. Durch diesen Konflikt zwischen Geist und Trieben wird deutlich, dass es im Menschen nicht nur Triebe und Instinkte gibt, sondern auch höhere Kräfte, die sich an nicht-materiellen Maßstäben orientieren. Auch hier müssen wir ein Prinzip annehmen, das nicht materieller Art ist. Es gibt dann auch die interessante Erfahrung, dass oft körperlich schwache Menschen größere physische Leistungen erbringen als körperlich starke Menschen. Diese schwächeren Menschen haben aber eine geistige Motivation, die die stärkeren Menschen nicht haben. So hat man zum Beispiel im Krieg und in Konzentrationslagern beobachtet, dass oft nicht die körperlich Stärksten, sondern die geistig und seelisch Stärksten überlebten. Es gibt also offensichtlich im Menschen ein immaterielles Prinzip, das stärker ist als der Körper. Auf diese Weise sind auch der Konflikt zwischen Geist und Trieben sowie die Kraft des Geistes über den Körper ein bemerkenswerter Hinweis für die Existenz einer Geistseele im Menschen. Wir können auch immer wieder beobachten, dass der Mensch nach geistigen Dingen strebt. Er strebt nach Wahrheit und Sinn. Er strebt nach Gerechtigkeit und Frieden. Er sucht letztlich das Absolute und Unendliche. Gleichzeitig erfährt er, dass sein Sehnen das Irdische übersteigt und dass er in dieser Welt nicht seine letzte Erfüllung findet. Es gibt also im Menschen einen geistigen Antrieb, der ihn über alles Materielle hinausstreben lässt. Ein solcher geistiger Antrieb lässt sich aber nur erklären, wenn es im Menschen ein geistiges Prinzip gibt. Wir können also in verschiedenen Bereichen beobachten und feststellen, dass der Mensch Fähigkeiten und Merkmale aufweist, die das Materielle eindeutig übersteigen. Solche Fähigkeiten und Merkmale sind aber ein deutlicher Hinweis dafür, dass der Mensch über ein nicht-materielles Prinzip, nämlich über eine Geistseele, verfügt. In diesem Zusammenhang muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Geistseele nicht mit dem Gehirn identisch ist. Viele setzen heute das Gehirn mit dem Geist und der Seele des Menschen gleich. Wenn wir aber genauer hinsehen, stellen wir fest, dass das Gehirn von seinem Aufbau her bei allen Menschen gleich ist, dass aber die geistige Persönlichkeit und die geistigen Begabungen bei allen Menschen verschieden sind. Wenn das Gehirn tatsächlich die Grundlage des Geistes und der Seele wäre und daher die geistigen und seelischen Leistungen des Menschen nichts anderes als Vorgänge im Gehirn wären, dann wäre diese Verschiedenheit der Persönlichkeit und der Begabungen unmöglich zu erklären. Das Gehirn ist daher nicht das Akzentrum der Persönlichkeit und der Seele, sondern nur der Transformator, mit dem sich die Geistseele des Menschen mit dem Leib und der Außenwelt in Verbindung setzen kann. Zusammenfassend können wir sagen, dass es mehrere Hinweise für die Existenz einer Geistseele gibt. Solche Hinweise sind die Fähigkeit des Menschen, Raum und Zeit zu übersteigen. Weiters die menschliche Fähigkeit, abstrakt zu denken. Weitere Hinweise auf die Geistseele sind auch die verschiedenen Arten des Gesichtsausdrucks. Der geistige und seelische Vorgänge im Menschen widerspiegelt. Die psychosomatischen Krankheiten, bei denen es zu gesundheitlichen Störungen kommt, obwohl die Organe in Ordnung sind. Dann der ständige Konflikt zwischen Geist und Trieben, bei dem der Geist in kritischer Weise dem Körper gegenübersteht. Und schließlich das Streben nach rein geistigen Werten wie Wahrheit und Sinn, sowie die Sehnsucht nach dem Unendlichen, Ewigen und Absoluten. Alle diese Fähigkeiten und Erfahrungen des Menschen weisen darauf hin, dass der Mensch nicht nur ein materielles, sondern auch ein geistiges Wesen ist und dass er neben dem materiellen Leib auch eine immaterielle Geistseele hat. Nach diesen Überlegungen über das Vorhandensein einer Geistseele stellt sich nun die Frage, ob die Geistseele des Menschen mit dem Körper stirbt oder den Tod des Körpers überdauert und weiterlebt. Ist die Seele des Menschen also ein Prinzip, das an den Körper gebunden und von ihm abhängig ist, oder ist die Seele ein eigenständiges und für sich existierendes Prinzip? Bemerkenswert sind zunächst gewisse Erfahrungen, die verschiedene Menschen unmittelbar vor ihrem Sterben gemacht haben. So haben viele Menschen kurz vor ihrem Tod gesagt, dass sie verstorbene Angehörige sehen würden und dass diese gekommen seien, um sie zu holen. Bei vielen Menschen wurde auch beobachtet, wie sie kurz vor dem Tod bei klarem Bewusstsein mit anwesenden Personen sprachen, die nur sie sehen konnten. Es gibt aber auch Berichte von Sterbenden, die plötzlich den Himmel offen sahen und sich ganz entzückt über das Geschaute äußerten. Es existieren ebenso Berichte von Sterbenden, die einen ganz verklärten Ausdruck annahmen und wie auf einen jenseitigen Ort blickten. Solche Berichte gibt es auch vom Sterben mancher Heiliger, wie zum Beispiel des heiligen Antonius von Padua oder der heiligen Bernadette zu Biru von Lourdes. Es existieren aber auch Zeugnisse von Sterbenden, die sich plötzlich verdammt sahen und entsetzt aufschrien. Ein solches Erlebnis wird uns zum Beispiel von dem sterbenden Philosophen David Hume berichtet. Diese Zeugnisse von den Erfahrungen verschiedener Sterbender sind oft sehr beeindruckend. Sie zeigen uns, dass es offensichtlich eine jenseitige Welt gibt, in die der Mensch im Augenblick des Todes aufbricht. Es gibt dann aber auch unzählige Zeugnisse, die von Zeichen und Erscheinungen verstorbener Menschen berichten. In allen Völkern und zu allen Zeiten hat es offensichtlich solche Meldungen und Erscheinungen von Verstorbenen gegeben. Die Berichte sprechen von Geräuschen, Klopfzeichen, Schritten, geöffneten Türen, Stimmen, Berührungen, Schatten, Nebelgestalten, deutlich sichtbaren Gestalten und so weiter. Ein längerer Bericht von der Erscheinung eines Verstorbenen wurde auch von dem berühmten heiligen Don Bosco verfasst. Don Bosco lebte von 1815 bis 1880 in Italien. Er war ein katholischer Priester und wirkte in der norditalienischen Stadt Turin. Er setzte sich in der Zeit der industriellen Revolution für Tausende von Jugendlichen ein und gründete einen eigenen Orden für die Jugendseelsorge, der sich bis heute in besonderer Weise für die Jugendlichen einsetzt. Dieser Mann war zu seiner Zeit in ganz Italien und in ganz Europa berühmt. In den Lebenserinnerungen von Don Bosco findet sich ein Bericht über die Erscheinung eines verstorbenen Freundes, der sehr nachdenklich stimmt. Don Bosco war während seiner Ausbildung im Priesterseminar mit einem gewissen Luigi Comollo befreundet. Doch plötzlich wurde Luigi von einer tödlichen Krankheit befallen. Die beiden Freunde machten nun miteinander aus, dass Comollo sich nach seinem Tod melden sollte. Dies sollte aber nur geschehen, wenn es Gott zulasse und es zu seiner Ehre gereiche. Nun berichtet Don Bosco. In der Nacht nach der Beisetzung Comollos, also vom 4. auf den 5. April 1839, lag ich schlaflos in meinem Bett und dachte an unsere Verabredung. Mein Kurs schlief damals im Saal des Südflügels. Ich hatte offenbar ein Vorgefühl des Kommenden, denn ich konnte mich einer unbestimmten Angst nicht erwehren. Als es Mitternacht geschlagen hatte, hörte ich hinten im Gang des Südflügels ein dumpfes Geräusch. Es kam irgendwie näher, wurde bald höher, bald tiefer. Es hörte sich an wie ein Lastwagen, wie ein Eisenbahnzug, wie Kanonendonner. Ich kann mich schlecht ausdrücken und nur sagen, das Getöse wurde so stark, dass es für mich zum Inbegriff der Gewalt wurde und mir einen unheimlichen Schrecken einjagte. Wer es hörte, wurde starr und stumm. Je näher es kam, desto stärker hatte man den Eindruck, als krachten die Wände und Decken und der Boden des Ganges zusammen. Es schien, als hämmere man mit stärkster Wucht auf Eisenplatten. Man konnte nicht sagen, wie weit der Lärmweg war, wie schnell er sich näherte. Das Unbestimmbare erhöhte das Entsetzen. Alle Seminaristen im Schlafsaal wurden wach. Keiner sprach ein Wort. Ich war vor Furcht wie versteinert. Die Tür öffnete sich wie unter starkem Druck. Wir starrten alle dorthin. Es war nicht zu sehen, nur der Lärm wurde noch entsetzlicher. Auf einmal sahen wir ein Licht, das die Farbe wechselte und Einfluss auf den Krach zu haben schien. Dann wurde auf einmal alles still. Das geheimnisvolle Licht strahlte auf, die Stimme des verstorbenen Freundes wurde hörbar. Klar, verständlich und feierlich rief sie, »Bosco, Bosco, ich bin gerettet!« Während dieser Worte war das Licht im Schlafsaal noch heller als zuvor. Dann begann das Lärmen von Neuem. Es wurde wie ein Donnerschlag, der das Haus durch und durch erschütterte. Dann verebbte alles, auch das Licht erlosch. Die Alumnen waren aus den Betten gesprungen und suchten sich in Schutz zu bringen, ohne zu wissen, wo Sicherheit zu finden sei. Einige sammelten sich in einer Ecke, andere scharten sich um den Abteilungspräfekten Don Giuseppe Fiorito aus Rivoli. Alle warteten voll Sehnsucht auf den Anbruch des Tageslichtes. Ich überlasse es jedem, diese Erscheinung nach seinem Gutdünken zu beurteilen und bemerke nur, dass noch genügend Zeugen dieses Geschehnisses am Leben sind. Dieser beeindruckende Bericht von der Erscheinung eines Verstorbenen ist in zweifacher Hinsicht von besonderer Bedeutung. Dieser Bericht wurde von einer Persönlichkeit verfasst, die selbst größte Glaubwürdigkeit verdient. Dieser Bericht konnte aber auch von vielen anderen Personen bestätigt werden, die selbst die Erscheinung erlebt hatten. Wir dürfen deshalb diesen Bericht als einen sicheren und glaubwürdigen Hinweis für ein Weiterleben der Seele nach dem Tod betrachten. Aber auch viele andere glaubwürdige Zeugnisse von Erscheinungen bestätigen uns, dass die Seele tatsächlich unsterblich ist und nach dem Tod des Leibes weiterlebt. Nach diesen menschlichen Überlegungen über die Existenz und die Unsterblichkeit der Seele wollen wir uns nun den Aussagen der Heiligen Schrift zuwenden. Wenn wir das Neue Testament aufmerksam durchsehen, entdecken wir einige bemerkenswerte Stellen, die uns auf unsere Frage eine klare Antwort geben. Jesus Christus hat bei verschiedenen Gelegenheiten darauf hingewiesen, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat und dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Er hat auch anhand von Gleichnissen klare Aussagen über das Weiterleben nach dem Tod getroffen. Bei seiner Auseinandersetzung mit der Gruppe der Sadduzäer, die nicht an die Auferstehung der Toten glaubten, sagte Jesus: Habt ihr im Übrigen nicht gelesen, was Gott euch über die Auferstehung der Toten mit den Worten gesagt hat? Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist doch nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebenden. Bei einer anderen Gelegenheit betonte Jesus: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Auch mit seinem bekannten Gleichnis vom reichen Prasser und vom armen Lazarus, in dem Jesus von zwei Männern erzählt, die beide nach ihrem Tod ins Jenseits kommen, weist Jesus auf die Existenz einer jenseitigen Welt hin. Und schließlich sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, dass er für sie einen Platz im Himmel bereiten wird. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Diese Aussagen Jesu weisen klar darauf hin, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat, die nicht zerstört werden kann. Sie bestätigen aber auch, dass es eine jenseitige Welt gibt, in die der Mensch gleich nach seinem Tod eintritt. Sie sind schließlich auch ein Hinweis dafür, dass Jesus selbst die jenseitige Wohnung für den Menschen bereitet. Jesus gibt uns mit seinen Worten deutlich zu verstehen, dass unser Leben nicht mit dem irdischen Tod endet, sondern dass es ein Weiterleben nach dem Tod gibt. Zusammenfassend können wir sagen, dass es verschiedenste Zeugnisse für das Weiterleben der Seele nach dem Tod des Leibes gibt. Es gibt aber auch klare Aussagen von Jesus, die uns begreifen lassen, dass es ein Weiterleben nach dem Tod gibt. Nach diesen Überlegungen über das Weiterleben der Seele nach dem Tod wollten wir uns nun dem letzten Thema unseres Kurses, nämlich den sogenannten letzten Dingen, zuwenden. Bei den letzten Dingen geht es um den Tod, das Gericht, den Himmel und die Hölle. Beginnen wir zunächst mit dem Tod. Entschuldigen Sie vielmals, aber ab und zu gibt es auch so menschliche Bedürfnisse. Das gehört auch mal dazu. Der Tod ist aus christlicher Sicht nicht einfach das Ende des irdischen Lebens, sondern das Tor zu einem jenseitigen Leben. Der Tod fordert deshalb den Menschen heraus, über den tieferen Sinn seines Lebens nachzudenken. Er macht ihm bewusst, dass der letzte Sinn seines irdischen Lebens in einem jenseitigen Leben zu suchen ist. Der Tod wirkt deshalb auch auf das Leben zurück. Er erinnert den Menschen ständig daran, sein Leben in dieser Welt so zu gestalten, dass es vor allem für das Leben im Jenseits einen Wert und einen Sinn hat. Der Tod weist den Menschen darauf hin, dass nicht das Haben, sondern das Sein entscheidend ist. Für das Jenseits zählen nicht das Geld, die Villa, das Ansehen und der Erfolg, sondern der Glauben und die guten Werke. In diesem Sinn warnt uns auch Jesus, dass wir nicht wegen der irdischen Güter die Ewigkeit aufs Spiel setzen sollten. Jesus sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Auch der Apostel Paulus schreibt dazu sehr klar und deutlich: Täuscht euch nicht, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, wird er ernten. Wer im Vertrauen auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber im Vertrauen auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun. Denn wenn wir darin nicht nachlassen, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Deshalb wollen wir, solange wir noch Zeit haben, allen Menschen Gutes tun, besonders aber denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. Dem Menschen sollte also stets bewusst sein, dass die kurze Zeit auf Erden letztlich den Sinn hat, sich auf die Ewigkeit vorzubereiten. Der Mensch muss sich im irdischen Leben auch in manchen Prüfungen bewähren. So schreibt der Apostel Johannes in der geheimen Offenbarung: Hier muss sich die Standhaftigkeit der Gläubigen bewähren, die an den Geboten Gottes und an der Treue zu Jesus festhalten. Das irdische Leben des Menschen ist also eine sehr ernste Sache. Es geht dabei um die einmalige und endgültige Entscheidung für die Ewigkeit. Wir kommen nun zum zweiten Punkt, nämlich zum Gericht des Menschen. Nach dem Tod gelangt die Seele des Menschen in die jenseitige Welt. Dort kommt es zum sogenannten besonderen oder persönlichen Gericht jedes einzelnen Menschen. In der Begegnung mit dem absoluten Gott sieht die Seele des Menschen ihr ganzes irdisches Leben im Licht Gottes und erkennt so, was vor Gott gut oder böse war. Bei diesem persönlichen Gericht empfängt die Seele auch ihre ewige Vergeltung. Wenn sich der Mensch mit Hilfe Gottes um einen echten Glauben und um gute Werke bemüht hat, wird die Seele unmittelbar oder nach einer Läuterung in die Gemeinschaft mit Gott aufgenommen und gelangt so in den Himmel. Wenn sich der Mensch aber durch eine radikale Ablehnung und durch schwere Sünden gegen Gott gestellt hat und sich bis zu seinem Tod nicht bekehrt, wird die Seele aus der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen und gelangt so in die Hölle. Das persönliche Gericht vor Gott ist von absoluter Gerechtigkeit. Gott kennt ja die Gedanken, Worte und Werke jedes einzelnen Menschen. Er kennt auch die tatsächliche Tiefe des menschlichen Glaubens und die wahre Absicht, die hinter den menschlichen Werken stand. Er weiß aber auch, wann das menschliche Handeln in voller Freiheit geschah und wann es unter Druck und Zwang erfolgte. Gott kennt auch die verschiedenen Bedingungen, die das Leben des Menschen mitbestimmten. Der eine kam in einer gläubigen Familie zur Welt, der andere wuchs in einer ungläubigen Familie auf. Der eine hatte gute Eltern, die ihm klare Wertvorstellungen vermittelten. Der andere hingegen hatte schlechte Eltern, die ihn mit falschen Vorstellungen aufzogen. Der eine lebte in einer gläubigen Umgebung, der andere lebte in einer liberalen und materialistischen Gesellschaft. Gott weiß schließlich auch, dass die Menschen verschiedene Begabungen haben. Der eine hatte 5 Talente, der andere nur 2. Der eine war intelligent, der andere war es nicht. Der eine hatte ein reiches Herz, der andere war innerlich arm und gefühllos. Alle diese Umstände werden von Gott berücksichtigt und in das Urteil einbezogen. Gott hat auch Kenntnis davon, wie sehr sich ein Mensch in seinem Leben bemüht hat. Vielleicht hat sich ein großer Sünder mehr um seine Besserung bemüht als ein Ordensmann. Vielleicht hat eine Frau, die mehrmals abgetrieben hat, ihre Sünden mehr bereut als eine fromme Dame. Vielleicht fällt das Gericht Gottes oft ganz anders aus, als wir es uns erwarten würden. Wir kommen nun zum dritten Punkt, nämlich zum Himmel. Was ist nun der Himmel? Der Himmel ist jener geistige Ort, wo es zur ewigen Gemeinschaft der Seele mit Gott kommt. Im Himmel erreicht die Seele in der Gemeinschaft mit Gott ihr höchstes Ziel. In der Einheit mit dem unendlichen und absoluten Gott erfährt die Seele ein Glück, das alle ihre Sehnsucht übersteigt. Die Seele ist von der Anschauung Gottes so überwältigt, dass sie in einen ewigen Jubel und Lobpreis ausbricht. Der Himmel ist also für die Seele der Zustand eines absoluten geistigen Glücks. Die Gemeinschaft der Seele mit Gott schließt aber auch die Gemeinschaft mit Christus ein. Die Seele tritt dann aber auch in eine innige Gemeinschaft mit allen anderen Wesen, die bei Gott sind. Der Himmel besteht also für die Seele in der ewigen Gemeinschaft mit Gott und den anderen Wesen, die bei Gott sind. Die Herrlichkeit des Himmels kann sich kein Mensch vorstellen. Da wir nur beschränkte irdische Wesen sind, ist die überirdische Welt für uns eine unfassbare Wirklichkeit. Auch die Heilige Schrift spricht nur in Bildern vom Himmel. Sie gebraucht dabei Bilder wie ewiges Leben, Licht, Frieden, Hochzeitsmahl, Haus des Vaters, himmlisches Jerusalem, Paradies und so weiter. Aber im Grunde genommen können uns diese Bilder keine wirkliche Vorstellung vom Himmel vermitteln. Vielmehr treffen hier die Worte zu, die der heilige Paulus über den Himmel schreibt: Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Die Herrlichkeit des Himmels ist für uns Menschen unfassbar und übersteigt alle unsere Vorstellungen. Wir kommen nun zum vierten Punkt, nämlich zur Hölle. Was ist die Hölle? Die Hölle ist jener geistige Ort, wo es für die Seele in Ewigkeit keine Gemeinschaft mit Gott gibt. Wenn der Mensch bis zum Tod an der Ablehnung Gottes festhält und im Zustand der schweren Sünde stirbt, kann er nicht zur Gemeinschaft mit Gott zugelassen werden. Die Seele erkennt dann beim persönlichen Gericht von sich aus, dass ihr durch die radikale Ablehnung Gottes und durch den Zustand der schweren Sünde alle Voraussetzungen zur Gemeinschaft mit Gott fehlten und dass sie daher nie zur Gemeinschaft mit Gott gelangen kann. Diese Erkenntnis führt die Seele dazu, sich selbst aus der Gemeinschaft mit Gott auszuschließen. Damit kann aber die Seele, die von Gott geschaffen wurde und von ihrem innersten Wesen her auf die Gemeinschaft mit dem absoluten Gott ausgerichtet ist, nie mehr ihre absolute Erfüllung in Gott finden. Die Seele weiß, dass sie für alle Ewigkeit ihr Glück verspielt hat und fällt daher in eine ewige Verzweiflung. Sie erkennt, dass sie Gott nie mehr erreichen kann und beginnt daher, Gott zu hassen. Durch die endgültige Trennung von Gott ist die Seele ohne göttliches Licht, ohne Glück und Frieden. Die Hölle ist also für die Seele ein Zustand der tiefsten inneren Dunkelheit, der absoluten Verzweiflung und des ewigen Hasses. Zum Wesen der Hölle gehört aber auch, dass unter allen Gottfernen und Verdammten eine Beziehung besteht, die von der inneren Dunkelheit, der Verzweiflung und dem Hass der Einzelnen bestimmt wird. Somit sind also Teufel und Verdammte auch untereinander zu keiner liebenden Gemeinschaft fähig. Die Hölle ist schließlich auch ein Ort der Strafe für alle Menschen, die trotz klaren Wissens und besserer Erkenntnis nicht an Gott glauben wollten. Sie ist auch eine Strafe für alle schweren Unterlassungen und für alle bösen Werke, für die der Mensch den unendlich barmherzigen Gott nicht um Vergebung gebeten hat. Die Hölle ist die Folge der strafenden Gerechtigkeit Gottes, die dann wirksam wird, wenn der Mensch bis zuletzt die Barmherzigkeit Gottes und die Erlösung durch Jesus Christus zurückweist. Viele Menschen können sich nicht vorstellen, dass der liebende Gott die Existenz einer Hölle zulassen kann. Dazu ist zunächst zu sagen, dass Gott niemanden verdammen will. Gott will vielmehr jeden Menschen retten und hat dazu eigens seinen Sohn als Erlöser in die Welt gesandt. Gott hat dann dem Menschen auch einen freien Willen gegeben, damit er selbst über sein ewiges Schicksal entscheiden kann. Wenn nun aber der Mensch freiwillig Gott ablehnt und sich bewusst durch schwere Sünden von Gott trennt, dann stürzt er sich selbst in einen Zustand der Gottferne. Es ist also der Mensch selbst, der durch seine freie Entscheidung bewirkt, dass er die Gemeinschaft von Gott nicht findet und dass er damit nach seinem Tod in die Hölle kommt. Für die Existenz der Hölle sprechen schließlich auch verschiedene Aussagen Jesu. So hat Jesus zum Beispiel gesagt, fürchtet vielmehr den, das heißt Gott, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Auch bei seiner Rede über das jüngste Gericht hat Jesus eindeutig auf die Möglichkeit der endgültigen Verdammnis hingewiesen. Jesus sagt, dann wird der Menschensohn sich auch an die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen, weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten. Diese Worte Jesu lassen keinen Zweifel daran, dass es die ewige Verdammnis und die Hölle gibt. Nach dieser Betrachtung der letzten Dinge wollen wir uns noch mit einer Frage auseinandersetzen, die mit den letzten Dingen in einem unmittelbaren Zusammenhang steht. Es geht dabei um die Frage, was mit einem Menschen geschieht, der zwar im Sinne Gottes gelebt hat, aber noch Unvollkommenheiten in seiner Seele aufweist. Die christliche Religion lehrt, dass eine Seele mit Unvollkommenheiten nicht zur Gemeinschaft mit dem vollkommenen Gott gelangen kann. Die Seele dieses Menschen muss dann erst eine Phase der Läuterung durchmachen, bis sie zur Vollkommenheit gelangt. Die Seele des Menschen weist nämlich auch nach der Vergebung der Sünden noch Schäden auf. So wie bei einem Alkoholiker auch nach dem Absetzen des Alkohols noch gewisse Schäden des Alkohols festzustellen sind, so sind auch in der Seele nach der Vergebung der Sünden noch gewisse Schäden der Sünden vorhanden. Durch eine eigene Läuterung, die man im Deutschen auch als Fegfeuer bezeichnet, sollen nun diese Unvollkommenheiten geläutert werden, damit die Seele in den Zustand der notwendigen Vollkommenheit gelangen kann. Im Katechismus der katholischen Kirche heißt es, wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist, ist zwar seines ewigen Heils sicher, macht aber nach dem Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die Freude des Himmels eingehen zu können. Die Kirche nennt diese abschließende Läuterung der Auserwählten, die von der Bestrafung der Verdammten völlig verschieden ist, das Purgatorium oder das Fegefeuer. Worin besteht nun das Wesen des Fegefeuers? Das Fegefeuer ist ein Zustand, in dem die Seele geläutert und gereinigt wird. Es handelt sich also um eine Sanierung der Seele. Wie geschieht nun diese Reinigung? Es ist die Rede von einem Feuer, das die Reinigung und Läuterung der Seele bewirkt. Bei diesem Feuer handelt es sich um ein geistiges Feuer, das durch die Sehnsucht der Seele nach Gott entfacht wird. Die Seele weiß nun in vertiefter Weise um die Größe und Herrlichkeit Gottes und empfindet das Getrenntsein von Gott als einen unendlich großen Schmerz. Sie leidet unter der Tatsache, dass sie noch von Gott getrennt ist und daher keine Erfüllung finden kann. Dieser Schmerz der Seelen im Läuterungszustand unterscheidet sich also wesentlich vom Schmerz der Verdammten. Während nämlich die Verdammten keinerlei Hoffnung haben, jemals zu Gott zu gelangen und daher verzweifeln, haben die Seelen im Fegfeuer die Gewissheit, dass sie gerettet sind. Und während sich die Verdammten in ihrem Hass auf Gott verzehren, verzehren sich die armen Seelen in ihrer Liebe zu Gott. Durch diese verzehrende Liebe zu Gott kommt es zur Reinigung der Seele. Die Seele ist sich in ihrer Liebe zu Gott all ihrer Sünden bewusst und leidet an ihrer Unvollkommenheit, die sie von Gott trennt. Die Liebe, die von Gott in ihr entfacht wird, durchglüht sie so lange, bis sie ganz von göttlichem Geist und Leben durchdrungen ist und keine Unvollkommenheit mehr aufweist. Das Fegfeuer ist also eine Reinigung der Seele durch die Liebe und Sehnsucht nach Gott, die die Seele in schmerzhafter Weise ihre Trennung von Gott und ihre Unvollkommenheit erfahren lässt. Es stellt sich nun noch die interessante, aber auch schwierige Frage nach der Dauer dieser Läuterung. Manche moderne Theologen behaupten, dass es überhaupt keine zeitliche Dauer dieser Läuterung geben könne. Sie begründen das damit, dass es im Jenseits keinen Raum und keine Zeit gibt. Nach Ansicht dieser Theologen vollzieht sich der Vorgang der Läuterung bereits im Augenblick des Todes, sodass der Mensch also unmittelbar nach dem Tod durch die Läuterung hindurchgeht und somit auch gleich zu Gott gelangt. Diese theologische Lehre steht aber im Gegensatz zu den Erfahrungen, die viele Mystiker und Heilige mit Verstorbenen machten. Diese Mystiker und Heiligen hatten Erscheinungen von Verstorbenen, die sie dringend um ihr Gebet und ihr Opfer baten. Sie steht aber auch im Gegensatz zur Praxis der Kirche, die die Gläubigen auffordert, für die Seelen der Verstorbenen zu beten und zu opfern. Wenn die Läuterung der Verstorbenen tatsächlich schon im Augenblick des Todes erfolgen würde, hätte es auch keinen Sinn, für sie eine längere Zeit nach dem Tod noch zu beten und Opfer zu bringen. Es gibt aber auch eine philosophische Überlegung, die die zeitlose Läuterung der Seele in Frage stellt. Die völlige Aufhebung von Raum und Zeit ist nur im Absoluten, also bei Gott, möglich. Wenn nun aber die Seele aufgrund ihrer Unvollkommenheit noch nicht zu Gott gelangen kann, dann gibt es für sie in diesem Zustand auch noch nicht die völlige Aufhebung von Raum und Zeit. Daher muss sich die Seele im Zustand der Läuterung noch in einem Zustand der Zeit befinden. Es stellt sich dann auch die Frage nach der Dauer, die eine Seele im Zustand der Läuterung verbringt. Die Mystiker und Heiligen, die Erscheinungen von Verstorbenen hatten, berichten uns, dass der Aufenthalt in diesem Zustand auch sehr lang sein kann. Wenn zum Beispiel ein Mensch in seinem Leben große Verbrechen begangen hat und erst im letzten Augenblick durch eine echte Reue zu Gott zurückgekehrt und gerettet wird, dann kann der Läuterungszustand seiner Seele unter Umständen auch viele Jahre dauern. Wir tun also als Gläubige in jedem Fall gut daran, wenn wir längere Zeit für unsere Verstorbenen beten und opfern. Die Seelen der Verstorbenen werden uns dafür dankbar sein. Und auch wir werden froh sein, wenn wir im Zustand der Läuterung durch Gebete, Opfer und auch heilige Messen eine Hilfe erfahren. Wir stellen heute allgemein fest, dass viele Menschen ihre verstorbenen Angehörigen vernachlässigen und vergessen. Viele sagen nach dem Tod eines Mitmenschen, der ist bestimmt gleich in den Himmel gekommen. Als Gläubige sollten wir aber wissen, dass ein Mensch, soweit er gerettet ist, nach seinem Tod oft noch einen weiten Weg zurückzulegen hat, bis er ganz zu Gott gelangt. Die Seele muss noch durch den Zustand der Läuterung hindurch, der für sie einen schmerzhaften Prozess darstellt. Wir sollten unsere Verstorbenen in diesem Zustand der Läuterung nicht allein lassen und für sie beten und Opfer bringen. Katholische Christen haben auch die Möglichkeit, für ihre verstorbenen Angehörigen und Freunde heilige Messen lesen zu lassen und Ablässe zu gewinnen, um ihre Zeit der Läuterung abzukürzen. Die Verstorbenen haben von diesen geistlichen Gaben weit mehr als von rein weltlichen Gedenkfeiern und schönen Blumen auf dem Grab. Wir sollten im Hinblick auf das Fegfeuer aber auch an unsere eigene Läuterungszeit denken, die uns nach dem Tod bevorsteht. Wir sollten uns daran erinnern, dass wir als Gläubige durch das Verrichten von guten Werken, durch verschiedene Gebete, durch den Besuch von Gottesdiensten und so weiter bereits in diesem Leben einen Teil unserer seelischen Läuterung erreichen können. Wir haben also die Möglichkeit, bereits auf dieser Welt mit unserer Läuterung zu beginnen und können somit nach dem Tod schneller zur ewigen Glückseligkeit bei Gott gelangen. Zusammenfassend können wir sagen, dass wir nun auch einiges von der christlichen Lehre über die letzten Dinge des Menschen gehört haben. Dabei ging es um die ernsten Themen von Tod und Gericht, von Himmel und Hölle, sowie von der Läuterung durch das Fegfeuer. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen langsam zum Ende unserer Sendung und auch zum Ende unseres Glaubenskurses. Wir haben in diesen 10 Sendungen versucht, über die wichtigsten Schwerpunkte des christlichen Glaubens zu sprechen. Es gäbe sicher noch viele weitere Fragen, die zu beantworten und zu klären wären. Aber für einen Anfängerkurs haben wir doch schon eine ganze Menge von Themen behandelt. Es stellt sich nun die wichtige Frage, wie es weitergehen soll. Und da, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt es ganz entscheidend auf Sie an. Wenn Sie durch diese bescheidenen Sendungen die Bedeutung der Botschaft Jesu erkannt haben, dann möchte ich Sie bitten, dass Sie Ihren Zugang zum christlichen Glauben weiter ausbauen. Dazu brauchen Sie nur 4 kleine Dinge. Erstens die Heilige Schrift, zweitens das Gebet, viertens den Gottesdienst und fünftens die guten Werke. Ich darf es noch einmal wiederholen. Erstens die Heilige Schrift, zweitens das Gebet, drittens den Gottesdienst und viertens die guten Werke. Wenn Sie sich um diese 4 kleinen Punkte bemühen, dann wird der Glaube in Ihnen wachsen und Ihnen viel innere Freude schenken. Vielleicht gehören Sie aber auch zu jenen Menschen, die mehr tun möchten und die innerlich bereit sind, anderen Menschen ihren Glauben weiterzugeben. Dann möchte ich Sie bitten, sich zu überlegen, welchen Bekannten und Freunden Sie den Glauben weitergeben könnten. Sie können dazu auch diese Sendungen herunterladen und weitergeben. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ich Sie persönlich kennenlernen dürfte, um mit Ihnen über den Glauben und seine Weitergabe an andere zu sprechen. Es wäre doch schön, wenn es in Ihrer Umgebung eine Pfarrei, ein Kloster oder ein Bildungshaus geben würde, wo wir uns mit anderen begeisterten Personen zu einem Gespräch oder zu einem Glaubensseminar treffen könnten. Ganz besonders würde es mich freuen, mich mit interessierten Freunden aus Ostdeutschland zu treffen. Vielleicht könnten Sie einmal darüber nachdenken und sich dann bei Radio Horeb melden. Vielleicht haben Sie auch schon einen konkreten Vorschlag, den Sie uns bei unserer nächsten Sendung am kommenden Samstag unterbreiten könnten. Wie Sie wissen, findet heute in einer Woche noch eine letzte Sendung dieses Kurses statt, bei der Sie als Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit erhalten, Ihre Stellungnahmen zu diesem Kurs abzugeben und auch weitere Fragen zu stellen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, von ganzem Herzen dafür danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Ausführungen zu folgen. Ich wünsche Ihnen allen von ganzem Herzen Gottes Segen für die Zukunft. Es grüßt Sie sehr herzlich Ihr Peter Ecker aus Brixen in Südtirol.